In seinem Epos Erste Erde erzählt Rauschrott die Geschichte der Erde und des Menschen aus der Perspektive der Naturwissenschaften. Er versucht uns, die Entstehung der Welt zu erklären, indem er auch Personen in diesem Buch erfindet, die selbst Forscher sind, die herausfinden wollen, wie das passiert ist, dass die Welt, so wie sie jetzt existiert, entstanden ist. Raoul Schrott ist heute bei uns im Studio. Herr Schrott, Sie erfinden Geschichten, um die Entstehung der Welt aus der Perspektive der Wissenschaften zu erklären. Dabei gehen Sie methodisch durchaus ähnlich vor wie die Bibel. Auch da stehen Menschen, also auch Geschichten von Menschen für das große Ganze. Auch da wird durch Menschen und ihre Geschichte Gott erklärt und lebendig.
Richtig. Bloß im Unterschied zur Bibel postuliere ich keine höheren Mächte, die letztlich eine Erfindung sind, denn die erste Idee Gottes lässt sich archäologisch so vor 10.000 Jahren erstmal nachweisen. Bei den Höhlenmalereien gibt es noch überhaupt nichts. Es ist ein Spiel, wenn Sie so wollen, mit dem Fiktiven. Und wie das Fiktive uns erlaubt, verschiedene Denkmuster miteinander zu figurieren, uns zu fragen, was lässt sich womit synchronisieren, wo gibt es Achsen und Punkte, wo gibt es Zusammenhänge. Also es ist ein Spiel des Fiktiven, mit dem man versucht, so eine Art von Probebohrung oder Probeplan. Aber dann müsste ich umgekehrt sagen, dann ist die Bibel auch nichts anderes als ein Spiel mit dem Fiktiven und eine Probebohrung, die sich halt in den letzten 2000 Jahren ziemlich erledigt haben.
Da müssten wir jetzt poetologisch anfangen zu diskutieren. Ich finde, das Fiktive, das wissen Sie als Schriftsteller auch, wie viel Wahrheit in dem Fiktiven steckt, viel mehr Wahrheit als in den Dingen, die manchmal augenscheinlich sind. Trotzdem möchte ich noch mal darauf zu sprechen kommen. Sie finden ja viele schnöde Notwendigkeiten der Evolution, warum der Mensch plötzlich aufrecht geht und anderes. Dann dieses Versmaß, das schmückt natürlich das aus, was andere, zum Beispiel Darwin, Irrtum, Zufall der Evolution nennen. Ist das nicht auch eine Verherrlichung der Geschehnisse, die uns möglich gemacht haben?
Ja, klar. Also für mich war diesem ganzen roten Faden nachzufolgen, der beim Urknall die ersten vier Elemente produziert, Wasserstoff, Helium, ein bisschen Beryllium und Lithium, daraus Gaswolken entstehen lässt, die dann sich zusammenballen zu Sonnen, in denen sich alle Elemente, alle Atome bis Eisen bilden, alles nach Eisen, also auch die Ehe und die Silberringe und das alles Gold, das entsteht dann bei Sonnenexplosion und dann entsteht die Erde in dem, was die Erde ist, Mineral, Wasser, radioaktive Energie, entsteht dann Leben und das führt zu uns. Das ist die großartigste Geschichte, die es gibt, die in uns nachvollziehbar ist, aber die uns gleichzeitig so fremd ist, weil das bedeutet, wir müssen uns auch definieren als die Mikroben, von denen wir abstammen, von dem Plankton, von denen wir abstammen, von den Schwämmen, von denen wir unser genetisches Programm für die Skelettbildung, die Neuronen, das Immunsystem haben, von den Lungenfischen, von denen wir unsere fünf Finger haben. Das heißt, das Fremde, das scheinbar Fremde in uns zu entdecken und gleichzeitig zu merken, das, was wir so selbstverständlich für das eigene Menschliche halten, letztlich ein Produkt ist einer ganz langen Vorlaufreihe, bei der das, was wir sind, so völlig unbedeutend ist. Also das ist diese hauchdünne Schicht von dem, was wir meinen, das wäre Geist und Intelligenz.
Aber wenn Sie so Worte benutzen wie Vorlaufreihe und das führt zu uns, dann hat das Ganze doch ein Ziel.
Nein, nein. Wir sind eine von ganz vielen Verzweigungen. Wir können uns zurückbeziehen und sagen, hier gab es die erste Abzweigung von den Primaten vor 7 Millionen Jahren. Dann gab es die nächste bei den Säugetieren, dann gab es die bei den Reptilien und so weiter und so weiter. Bloß andere Lebewesen haben ebenso viele Abzweigungen, sind noch weit erfolgreicher wie wir. Bakterien, Archaeen, Plankton, Bärtierchen beispielsweise können bei minus 170 Grad noch überleben. Die überleben Reisen in den Weltraum, die können noch bei Temperaturen von 150 Grad leben. Also da ist nichts, was zwangsläufig zu uns führt, aber wir können das, was zu uns geführt hat, über Zufall und Notwendigkeit, über Klimakatastrophen, das können wir inzwischen rekonstruieren. Und wir sind dieses Produkt, dieser Roulette-Schüssel der Evolution. Und Wir können die Umdrehungen nachvollziehen und sehen, wohin die Kugel einmal vor 50 Millionen Jahren, einmal vor 500 Millionen Jahren, einmal vor 4 Milliarden Jahren, wo sie reingefallen ist, wo sie wieder rausgespeckt ist und wo sie schlussendlich zufällig jetzt bei uns gelandet ist, um dann gleichzeitig zu wissen, dass uns auch nicht ewig geben wird, denn die menschliche Spezies wird auch nicht ewig bestehen, weitere 50, 100 Millionen Jahre, falls wir selber vorher uns nicht kaputt machen.
Und was bringt dann dieses ganze Verstehen, wenn die Natur sowieso macht, was sie will?
Das könnte ich jetzt auch bei Ihrem Gott sagen. Ihr Gott macht auch, was er will. Den zu verstehen in seiner Abgründigkeit, okay, in seiner Schrecklichkeit, in seiner Gleichgültigkeit, bloß bei der Natur. Und das ist das Schöne von den Wissenschaften. Da kann ich das mit dem Verstand und der Vernunft nachvollziehen. Mit ihr kann ich mich messen. Das ist was Reales, während diese Idee Gottes eine Einbildung ist, die bloß eine Setzung ist, die uns inzwischen auch nicht mehr weiterhilft. Und das, was ein Wissenschaftler des Max-Planck-Instituts gesagt hat, war, als die Frage auftauchte, ja, was war vor dem Urknall, weil sich kein Physiker ja vorstellen kann, wie sich aus einem winzigen Punkt Raum und Zeit erst entwickelt. Da fragt sich natürlich jeder, wo fand denn der statt und wer hat denn den Urknall ausgelöst? Bloß die sagen dann, ja, da die Idee Gottes einzuführen, was macht das einfacher? Denn dann muss ich nicht nur das Universum bis zurück zum Urknall erklären, sondern dann muss ich auch noch erklären, wo Gott lebt, was seine Geschichte ist und was er tut in diesen 14 Milliarden, wo er offenbar nur von irgendwoher zuschaut.
Mit dieser Voraussetzung?
Macht das was einfacher?
Nee, aber einfach muss ja auch nicht immer das Richtige sein. Das sind ja Herausforderungen, denen ich mich gerne stelle, da zu versuchen, die Idee Gottes auszufüllen, in diesen Zusammenhang hineinzubringen.
Ja, aber was ist dann die Idee Gottes? Ich finde die Idee Gottes, also dieses Wesens, das in unser Leben eingreift, ist durch nichts nicht mal andeutbar, während das, was die Natur ist, in ihrer Größe, Schrecklichkeit, immens, in ihrem ganzen Wunderbaren, weitaus grandioser ist als jede Idee Gottes. Wenn Sie sagen, wir benennen einfach nur das Unnennbare, das, was wir nicht verstehen, das, wo unsere Sinne ewig zu kurz kommen, weil uns noch 5 andere Sinne fehlen, mit denen wir vielleicht einmal dorthin kommen würden. Wenn wir das Gott nennen, das Unbekannte, das Unauslotbare, dann bin ich völlig d'accord mit Ihnen. Nur das hat mit dem, was in der Bibel, im Koran oder in irgend sonst einer Religion gelehrt wird,
vielleicht
nichts
müssen
zu tun.
Wir da trennen zwischen Religion und Glauben. Einerseits gibt es die Kirchenpolitik mit all ihren Ehegesetzen und dem Ganzen geschenkt.
Gut.
Dann gibt es Religionen, die alle natürlich ihre Fehler haben, weil sie in einer jeweiligen Zeit verortet sind. Aber was den Glauben ausmacht, das ist ja das viel Größere und Interessantere, auch das Intimere, die Spiritualität, da wo ich stehe. Und das werde ich niemals begreifen und fassen können. Denn sobald ich es begriffen habe, verschwindet es auch schon wieder.
Ja gut, aber woran glauben Sie dann?
Genau daran.
Ja, woran? An was?
Ich glaube an das Wunderbare, das ich dann göttlich nenne, auch in der Natur.
Dann reden wir letztlich über die Natur, über den Kosmos.
Natürlich, da äußert sich Gott.
Ja, und um was ist dann der Vorteil, sich mit quasi, ich sage jetzt mal, naiven Mitteln da zu nähern und sagen, ich glaube einfach daran, denn das ist eine Art von Setzung. Ich setze die Natur und stelle eine direkte Beziehung her, während die Wissenschaften mir demonstrieren, dass es diese direkte Beziehung nicht gibt, sondern dass die Natur ein äußerst komplexes Unterfangen ist. Und ich finde das Grandiose an der Natur, vom Weltall bis zum Menschen, gerade seine Komplexität. Nicht, dass es kompliziert ist, sondern dass es so komplex ist, dass es uns so viele Varianten anbietet, uns zu ihr verhalten zu können. Da ist die Idee des Glaubens, ist wie Glauben an einen Weihnachtsmann, aber der Weihnachtsmann dahinter, der ist 10-dimensional. Ich weiß es
ja,
gar nicht.
Aber das ist
da
genau das,
der Vergleich aus.
Was Sie ja auch einmal schreiben, es gibt keine eine Definition vom Leben.
Genau.
Genauso wenig, wie es die eine und einzige Interpretation für ein Gedicht gibt. Das schreiben Sie auch in Ihrem Epos Erste Erde. Aber die Schönheit eines Gedichtes lässt uns doch an das Göttliche in uns, was auch immer das sein mag, glauben, oder?
Ja, ist die Natur nicht schön?
Auch göttlich.
Das Schöne ist doch die Natur. Am Menschlichen ist doch erstens mal selten was schön, vergleichsweise. Um es jetzt wieder philosophisch zu packen, die Idee der Schönheit ist wieder eine selbstgesetzte humane Kategorie. Also damit lügen wir uns eigentlich letztlich deswegen, immer über den Sarg. Wir sagen, wir finden was schön, deswegen muss das und das schön
deswegen
sein.
Deswegen bin ich bei den großen Mystikern im Mittelalter. Das ist eine intime Spiritualität. Denen gelang es ja auch, das, was sie spüren, dass das nichts war und zugleich alles war, nur in poetischen Bildern auszudrücken. Da möchte ich auch unbedingt noch kurz...
Also Sie meinen dieses religiöse Gefühl. Nun, wenn man dieses religiöse Gefühl näher beschreibt, dann ist es ein Gefühl von eigener Bedeutungslosigkeit, ein Gefühl von Ergriffenheit, ein hoch emotional intensives Gefühl, dass man etwas gegenübersteht, das unauslobbar ist, das ein Rätsel ist, egal von welcher Seite man das betrachtet. Dieses Gefühl kenne ich bestens, aber das kenne ich nicht von der Kirche her, sondern das kenne ich, wenn ich in Paranal, in einem der Weltraumteleskope sitze und die mir Aufnahmen zeigen, beispielsweise vom schwarzen Loch, das mitten in unserem Universum ist, von Galaxien, die ich nicht mal mit dem freien Auge und mit dem Feldstecher wahrnehme und langsam eine Ahnung von der immensen, unausdenklichen Größe des Universums bekomme und dann wieder merke, dass die inzwischen von extraterrestrischen Planeten ausgehen, von denen es etwa 3000 Exemplare geben soll, die aber so weit weg ist, dass wir mit denen gar nicht kommunizieren können. Das sind diese Gefühle von Erhabenheit, Gefühle des Numinosen. Die habe ich hier real und ich muss dabei nicht auf mein Wissen verzichten, sondern das Ganze ist Produkt meines Wissens, meines Intellekts, aber auch meines Gefühls. Da sehe ich den Glauben als eine erste Vorstufe oder sogar als eine erste wissenschaftliche Vorstufe, denn zu glauben heißt mal zuerst mal an einen Agens zu glauben, von dem wir Affen halt damals geglaubt haben, es hätte was Menschliches. Wer macht den Donner, wer macht den Blitz, dann ist ein Gott dahinter. Inzwischen wissen wir, es funktioniert anders und das ist doch weitaus spannender.
Glaube als Vorstufe des Wissens, da bin ich mit Ihnen vollkommen einer Meinung. Ich wäre sogar so mutig, wenn ich zu Hause in meinem Bücherregal Lucrez neben Augustinus einsortiere, die neue Einheitsübersetzung, die ich gerade gekauft habe, direkt neben ihr Epos ins Bücherregal zu stellen. Darf ich das?
Das wäre mir eine große Ehre. Ich weiß nicht, ob mein Buch gut genug ist. Ich weiß, dass Lucrez de Rerum Natura eines der wenigen, ganz, ganz wenigen Texte ist, die in ähnlicher Weise wie ich heute versucht haben, eine Beziehung herzustellen zwischen dem Wissen, der Wissenschaft, das notwendig objektiv ist und notwendig, gerade das macht ja das Erfolgsgeheimnis der Wissenschaften aus, dass sie das Subjektive ausklammert. Das macht die Literatur notwendig und die Frage, was bedeutet dieses Wissen für uns? Ich hätte gern viel mehr Bücher gehabt, um auf sie anspielen zu können, um ein paar Trittsteine zu haben. Und ich habe gemerkt, es gibt keine. Es gibt die Genesis, es gibt Lucrez, nicht mal ein Humboldts Kosmos ist quasi vom Menschlichen die Rede, da ist nur von der Natur die Rede. Ich finde das auch eine, und jetzt unabhängig von aller Religion, ich finde das eine Tristesse sondergleichen, eine wirklich zivilisatorische Problematik, dass wir in einer Gesellschaft existieren, bei der quasi es drei Paralleluniversen gibt. Das eine ist die Naturwissenschaften, die uns dominieren mit ihrer Technik, während wir im zweiten Paralleluniversum keine Ahnung haben, grundsätzlich jeder von uns sagt, oh Gott, Biologie, Chemie, Physik, keine Ahnung, will ich gar nicht wissen. Also wir sind eine naturwissenschaftlich völlig analphabetische Gesellschaft. Und dann gibt es ein drittes Paralleluniversum, das des Glaubens, das gar nicht mal versucht, seine Prinzipien mit denen der Naturwissenschaft abzugleichen. Und dass es da nichts gibt, was das Weltbild, das die Naturwissenschaften uns heute entwerfen und das nach besten menschlichen Wissen und Gewissen auf wirklich auf positivste, humanste Art wahr ist. Und dass wir das nicht versuchen mit einer Moral, mit einem Ethos, mit einer Religion im ursprünglichen Sinn, nicht Kult und Rituell, sondern wie verhalten wir uns, wie beziehen wir uns zum Universum, dass wir das nicht versuchen, miteinander in Einklang zu bringen, also das finde ich wirklich hoch, hoch problematisch.
Sie beginnen damit, das tun Sie in Ihrem Epos Erste Erde. Vielleicht doch noch die Frage, wo ist da die Poesie verortet? Also die Natur macht ja sowieso, was sie will. Sie schreiben das selbst. Wozu noch Poesie?
Die Poesie ist zum einen ein sprachliches Instrument, das uns hilft, mit ihren Bildern, mit ihren Vergleichen, mit ihren Metaphern Dinge anschaulich zu machen. Um die Liebe zu verstehen, ist die Liebe ist eine Rose immer noch hilfreich. Man merkt irgendwie, die riecht ganz gut, die schaut schön aus. Man vergisst leider oft auch, dass sie Stacheln hat und man dann blutet. Es ist ein, sozusagen ein heuristisches Element, das einem hilft, Ähnlichkeiten zu entdecken und Dinge näher zu erfahren. Das Poetische an sich, auf das Sie hier anspielen, also quasi dieses Lyrische, harmonisch in der Welt aufgehen, das ist schon auch da. Und zwar sehr, sehr oft, nur ist es noch ungewohnt. Und ich sage Ihnen jetzt ein Beispiel, ich als Tiroler, für mich waren die Berge immer das große Gegenüber. Totes Gestein, das genaue Gegenteil dessen, was Leben ist, das Symbol eigentlich, wozu ich werde, wenn ich tot bin. Und dann eine Art von Ewigkeit, die meinem kurzen Leben gegenüber, gut. Jetzt weiß ich, dass wenn ich da in Innsbruck vom Flughafen losstarte und über die Kalkalpen drüber fliege, dann weiß ich, dass das Meeresboden ist. Und das nicht nur Meeresboden ist, sondern das ist sedimentiertes Plankton. Das sind die winzigen Kalkschalen von Planktontierchen, von denen wir in direkter Linie abstammen. Und damit ist es dann nicht mehr totes Gestein, sondern der Friedhof all der Leben, aus denen ich hervorgegangen bin. Das schafft mir plötzlich diese Einsicht, dieses Wissen, ein viel größeres nahe Verhältnis zu den Bergen. Andererseits aber weiß ich natürlich auch, dass ich als Mensch jetzt nicht Plankton bin und nicht Gestein bin, sondern was anderes. Und die Poesie besteht in der Selbstbehauptung, indem ich auf der einen Seite so tue, als gäbe es mich in diesem Menschlichen, das von freien Willen und Schönheit und Gott und den ganzen menschlichen Dingen redet, als wäre es wahr. Auf der anderen Seite aber gleichzeitig den Bezug zu diesen fernen Fremden hat. Und das eine ist fremd, das andere ist fern, aber es ist gleichzeitig eigen. Also auch hier gibt es wieder eine Spannung. Das Poetische finde ich die Spannung daran. Und diese Selbstbehauptung, bei der wir uns aus der Natur herauslesen, um unser Ich zu behaupten, aber behaupten auch im Sinne von Widerstand, indem wir uns gegen die Natur behaupten.
Diese Spannung, die uns zugleich groß und erhaben macht und klitzewinzig mini klein macht.
Ja, denn erstaunlich sind wir schon. Ich meine, dass wir hier sitzen vor Mikrofonen und das Ganze aus dem Radio dann irgendwo, aus dem Computer irgendwie rauskommt und das seit, Gott, na, ich weiß nicht, seit man Elektrizität entdeckt hat und Magnetismus. Also das Ganze ist ja bloß ein paar hundert Jahre her, dass die Grundlagen dafür geschaffen worden sind. Und dass wir jetzt über solche Rätsel wie Urknall reden können, die wir uns selbst erschaffen haben, also das ist dann auch wieder... Man kann ja mal was Positives über Menschen auch sagen.
Und doch sind wir beide Exoten, denn wir beschäftigen uns mit Dingen, mit denen sich ein Großteil der Menschen gar nicht mehr beschäftigen, oder?
Ja, schon. Auf der anderen Seite glaube ich dann schon an das Menschliche. Ich meine, man kann sich so und so oft auf so und so viele Arten ablenken und nichts wahrnehmen. Sobald es einen existenziell irgendwo reinfrisst, und das tut es einem früher oder später, dafür sorgt schon die Natur. Dann tauchen all diese Dinge auf. Und dann werden plötzlich entweder alle gläubig oder sie fangen sich damit an, beschäftigen, ja, was ist denn eigentlich da draußen? Eine Zivilisation kann so und so lang kurzsichtig sein. Und wir reden hier ja nur von uns, von diesem Kern Europa. Fliegen Sie mal 2-3 Stunden in irgendeine Richtung. Also da ist schon ein anderes Verhältnis zu den Dingen da auf allen möglichen Ebenen, dass wir zunehmend nicht verlieren, sondern ersetzen durch diese hohlkugelartige Welt, in der wir uns da bewegen. Als wären wir so in einer Schneekugelwelt, bei der alles Menschliche sich selber permanent spiegelt und glaubt, das wäre das Einzige, was da ist. Aber das ist idiotisch und borniert in einem hohen Maße.
Also einmal aus dieser Schneekugel versuchen herauszuschauen, aber auch in die Schneekugel hineinzuschauen. Vielen Dank, Raoul Schrott. Sein Epos heißt Erste Erde. Raoul Schrott erzählt in dem Buch die Geschichte der Natur vom Urknall und der Entstehung der Erde über die biologische Evolution bis zum Erwachen des Humanen. 850 Seiten hat sein Buch. Es ist auffallend schön gefertigt. Das muss man einfach sagen. Das macht schon Spaß, dieses Buch in Händen zu halten. Lesen Sie es und stellen Sie es neben die Bibel. Das Buch kostet 68 €. Vielen Dank.
Ich bedanke mich bei Ihnen.